Ich lese aus dem Bibeltext, Epheser 5, ab Vers 17, schreibt Paulus der Gemeinde in Ephesus: Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, welches Ausschweifung ist, sondern werdet lieber voll des Geistes und redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Heute erfahren wir mehr aus dem Leben der Catherine Booth. Wer sie nicht kennt, vielleicht bekannter unter dem Namen Kate Mumford. Auch nicht? Wer ist das? Also sie scheint aus dem englischen Gefilden zu stammen, dem Namen nach. Ja, und so bewegen wir uns heute mitten hinein in das viktorianische Zeitalter Englands. Vielleicht hat jemand schon mal einen Film gesehen, der aus dieser Zeit war. Ganz extravagante Mode, hochgestylte Persönlichkeiten, vielleicht etwas oberflächliche Frömmigkeit so der herrschenden Klasse. Das viktorianische Zeitalter, ungefähr zwischen 1820, 30 bis 1900, ein Zeitalter, in dem die Königin Victoria England regierte. Aber sie hat, glaube ich, am wenigsten dazu beigetragen, dass dieses viktorianische Zeitalter so Gestalt annahm. Während in dieser Zeit in Europa Revolutionen tobten und die Massen aufstanden und es viel Blut und Krieg gab, hatten die Engländer eine etwas feinere Art gewählt. Sie waren empfänglicher für die Neuerung der Zeit, für die Industrialisierung, für die Bewegung der Massen, für die Urbanisierung der Städtebildung. Und sie hatten rechtzeitig auch das Volk mit hineingenommen in die Herrschaft. Sie hatten Parlamente gegründet, es gab demokratische Prozesse. Und so entwickelte sich England in dieser Zeit enorm stark. Die Eisenbahn kam auf 1830, 1840, da ging es dann los per Schiene. Demzufolge war der wirtschaftliche Austausch viel besser geworden und Europa, Festland Europa, musste sehen, dass es mithalten konnte mit dieser Entwicklung. Andere Kontinente wurden erobert, industrialisiert. Es gab auch viel Elend bei solchen starken Umwälzungen, immer auch Verlierer, nicht nur Sieger. Und dieses Zeitalter war ein ganz gewaltiges. Großartige Gedanken wurden gesagt und geschrieben. 1850 bis 1900, das war die Zeit, in der wir, wenn wir lesen, wenn wir alte Schriften lesen, die sind tief, die sind berührend, die sind richtig gut. Selten ist eine Zeit so rangekommen an die geistige Tiefen wie diese Zeit. Und so ist es nicht verwunderlich, dass unsere heutige Person aus dieser Zeit, eine Frau, es auch heute verdient, genannt zu werden. Obwohl sie es sicherlich, sie war nicht scharf drauf. Es ist die Catherine Mumford, verheiratet Bath. Wir nennen sie mit ihrem Spitznamen Kate. Ja, Kate. Hier vielleicht im Alter von 30, 40 Jahren. Sie ist in einem Elternhaus groß geworden, in dem es Spannungen gab. Ihre Mutter, die Sarah Mumford, geborene Milward, hatte Depressionen. Sie war oft misstrauisch gegenüber den öffentlichen Schulen und ihr Mann war Abstinenzler und er predigte hin und wieder als Laie in einer Methodistengemeinde. Wenn ein Mann Abstinenzler ist, dann ist das sicherlich auch nicht ganz ohne Grund, oder? Ihr Vater, John hieß er, war Wagenbauer von Beruf und er durchlebte diese Industrialisierung mit allen Höhen und Tiefen. Er hatte öfters keine Arbeit, das Geld reichte nicht hinten und vorn. Und manchmal suchen Männer einen letzten Trost. Zu Hause haben sie den Druck der Familie, den sie ungern aushalten wollen und können. Und dann gehen sie in die Kneipe, finden vielleicht hier und da ein paar Leidensgenossen, oberflächlich. Und dann das Bierchen dazu, das beruhigt die Sinne. Und ehe man sich versieht, ist man in seinem Teufelskreis drin. Und darunter hat er die Kate. Sie litt. Sie litt darunter, dass ihr Vater, der eigentlich so eine gute Anlage hatte, das Evangelium zu verkünden, eine Familie mit zu haben und zu führen, dass er zurück in die alte Leidenschaft getrieben wurde. Und es war eines ihrer Lebensaufgaben, ihren Vater wieder zu gewinnen. Ihn wieder auf einen Weg zu bringen, der für alle gut und angenehm ist, aushaltbar ist. Nicht so hinabführt ins Dunkel. Sie lebten in einer Methodistengemeinde. Auch die gibt es heute noch. Methodistengemeinde, was fällt euch ein? Was kennzeichnet Methodistengemeinden? Klar, die Methode ist wichtig, ne? Weniger die Lehre, sondern vielmehr, wie man was bringt. Spörtchen. Der Gründer von den Methodisten oder einer der Gründer war John Wesley. Ein hochinteressanter Mann, auf den ich nicht näher eingehen will. Er war jedenfalls sehr, sehr beflissen auch und hat England wesentliche Impulse verpasst, eigentlich der ganzen Welt. Was er hochgehalten hat, ist Bibelstudium. Buße, Wiedergeburt und dass Gottes Gnade allen Menschen gilt. Nicht nur irgendwelchen Auserwählten oder die sich auserwählt denken. Er legte viel Wert auf Bildung. Und die Methodisten haben auch von ihm sehr viel übernommen. Und ihnen war es wichtig, nicht die Lehren, diese Speziallehren, diese vielen Lehrfragen, die einen oft nur auseinanderbringen, sind entscheidend, sondern die Gesinnung und die Lebensführung. Und sie hatten ein soziales Bekenntnis. Sie wussten sich an die Seite gestellt der armen Menschen, der Verlierer, der Verlorenen, der Gefallenen. Und das prägte sie. Und so hatte die Mutter auch die kleine Kate straff erzogen. Die Kate war kränklich geworden und so nahm die Mutter die Kate aus der Schule raus und unterrichtete sie selber. Wie unterrichtet man ein Kind selber? Damals war es relativ einfach. Das Hauptthema war viel lesen und viel schreiben. Und so las Kate im jungen Alter große Autoren mit interessanten Gedanken. Romane, dergleichen waren verpönt. Es musste Sachliteratur sein. Und die größte Literatur in der Familie Mumford war die Bibel. Kate war noch keine 12 Jahre. Da hatte sie die Bibel nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal oder viermal, sondern 8-mal durchgelesen. Mit 12 Jahren. Sie war in der Bibel zu Hause, als wäre es ihr eigenes Land. Kate. Was für eine Frau. Kate hatte ein sehr romantisches Verhältnis zur Natur. Sie liebte es, in der Natur zu sein. Und im Gegensatz zu ihrem späteren Mann, den ich noch zu sprechen komme, war sie verzaubert von der Schönheit, die Gott in die Natur gelegt hat. Sie konnte darüber fröhlich sein und sich unglaublich tief freuen. Man hatte ein ganz starkes Empfinden auch den Tieren gegenüber. Wenn irgendjemand ein Tier misshandelte, sein Pferd schlug oder sonst da was, dann schritt sie ein. Sie ging hin und schimpfte mit dem. In jungen Jahren. Sie redete ins Gewissen. Und eines Tages war sie am Boden zerstört, als ein ihr sehr bekannter Hund durch eine Fensterscheibe sprang aus Versehen, vor Schreck, und ihr Vater erschoss den Hund. Sie wurde Vegetarierin. Sie aß kein Fleisch. Wie empfindlich diese Seele Kate war, wie sensibel. Mit 16 Jahren, ich erzähle noch was von ihrem Vater, sie hat über ihren Vater geschrieben, es stand im Tagebuch der 18-Jährigen, manchmal verzweifle ich schier, wenn ich an meinen armen Vater denke. Und mein Herr, hör mein Gebet und hol ihn zurück zu dir. Lass nicht zu, dass der Mund, der dich früher gelobt und anderen deine Retterliebe gezeigt hat, nun in die Klagen der Verlorenen einstimmt. Was für eine entsetzliche Vorstellung. Herr, erbarme dich. Rette ihn, auf welche Weise auch immer. Und wenn es schmerzlich sei, und wenn du mich dazu aus dieser Welt abrufen musst, mach es kurz und nimm mich zu dir. Wie ernsthaft die 18-jährige Kate auch in diesem Leben stand. Und welche Liebe sie zu ihrem Vater hatte. Selbst sich selbst zu opfern, selbst ihr Leben nicht hochzuhalten, sondern es für andere hinzugeben, damit es anderen besser geht. Ja, das war ihr Eigen. An sich war sie eher zurückgezogen. Sie hatte ja kaum Freunde. Zu Hause, in der Hausschule, wen trifft man da? Eher schüchtern, wenn es nicht in ihr hochkam. Und dann hatte sie mit 16 Jahren ein Bekehrungserlebnis. Zuvor war sie hin und her gerissen, voller Zweifel, wusste nicht so richtig, was sie glauben und denken sollte. Nach außen hin schon hatte sie das gut gefunden, was auch in der Methodistengemeinde gelehrt und gelebt wurde. Und sie ahmte es nach, es prägte sie nachhaltig, aber innerlich war keine Ruhe. Innerlich war immer noch dieser Unfrieden, nicht so richtig zu wissen, wo ist man zu Hause. Und dann las sie ein Lied von John Wesley. Schon x-mal gelesen, mit dem Titel, mit dem Inhalt, mein Gott, ich gehöre dir. Was für ein göttlicher Trost, was für ein Segen, das zu wissen, mein Jesus ist mein. Und sie schrieb, dutzende Male hatte ich diese Worte gelesen und gesungen, aber nun gingen sie mir im Innersten meiner Seele auf mit einer Gewalt und Strahlkraft wie nie zuvor. Ich konnte unmöglich mehr zweifeln. Ich konnte nicht allen Verheißungen der Bibel vertrauen. Zuvor konnte ich nicht allen Verheißungen der Bibel vertrauen. Nun hätten mir alle Teufel der Hölle keinen Zweifel mehr einflößen können. Ich hoffte nicht mehr länger, dass ich erlöst sei. Ich war mir dessen sicher. Diese Gewissheit meiner Erlösung erfüllte mich. Ich sprang aus dem Bett und rannte, ohne mich anzukleiden, in das Zimmer meiner Mutter und erzählte ihr, was geschehen war. Bis dahin war ich selbst ihr gegenüber sehr zurückhaltend gewesen, was das Reden über geistliche Dinge anging. Ich konnte zwar in ihrer Gegenwart beten, aber konnte nicht offen über meinen inneren Zustand reden. Es ist schlimm für einen Menschen, wenn er sich schämt, mit anderen offen über so ein wichtiges Thema zu sprechen. Vermutlich sind Tausende in dieser Frage über Jahre gehemmt. Dabei könnten sie augenblicklich Freiheit und Freude erleben. Ich habe selbst viele Menschen getroffen, die mir bekannt haben, dass sie über lange Jahre Mitglied einer Gemeinde waren, ohne dass sie gewusst hätten, was Veränderung des Herzens wirklich bedeutet. Und ohne dass sie fähig gewesen wären, diesen erbärmlichen Zustand des Zweifels und der Ungewissheit zu entkommen und zur Gewissheit zu gelangen. Die nächsten 6 Monate war ich so glücklich, dass es mir vorkam, als würde ich schweben. Ich wünschte mir, eher zu sterben, als mich vom Glauben abzuwenden oder das Bewusstsein von Lächeln und Wohlwollen zu verlieren. Das schrieb sie mit 16 Jahren. Und doch auch die methodistische Gemeinde war ja schon eine Reformgemeinde, heraus aus der anglikanischen Kirche, die quasi ihre Formen einmal gefunden, fest zementiert hat. Und so ist es Werdegang von Kirchen, dass sie einmal lebendig waren, gesprudelt haben, man hat Häuser gebaut, man hat dem Raum gegeben. Und dann ist dieser Geist langsam schwächer geworden, entwichen. Und da stand dann nur noch das Haus, weniger gefüllt mit Menschen, vielmehr als Zeitzeugnis, dass da mal was gewesen sei. Und auch die Methodistengemeinden hatten ihre Not. Sie waren hin und her gerissen, wie sie Gemeinde gestalten sollten, wie sie leben sollten. Einmal gewesene Geistesbewegungen verblassten. Und so kam es, dass sie sich Reformgemeinden anschlossen. Sogenannte westlaische Gemeinden. Ja, und in so einer Reformgemeinde lernte sie den William kennen. William Bath. Es ist ein Kind, welches viele Demütigungen erlebt hatte in seiner Kindheit. Es war die Kindheit eine Zeit des Jammers. 1844, der William ist zur selben Zeit geboren wie die Kate, also 1829. Und 1844, 15 Jahre später, erlebte auch er eine Bekehrung. Die Botschaft von Christus sprang ihn ins Herz hinein und er wurde Straßenprediger. Also kaum ergriffen, schon weitergeben. Es ist eigentlich unglaublich, ja. Ich meine, wie können die sind doch nicht gereift, die sind doch, was soll denn das werden? Aber es wirkt. Menschen, die eine tiefe Freude ins Herz bekommen haben, die geben es authentisch nach außen weiter. Und vielleicht spielt die saubere Lehre oder was auch immer gar nicht die ganz große Rolle, sondern es spielt vielmehr die Rolle, was ein Mensch erlebt hat, was ihn angerührt hat und was andere Menschen auch von diesem Berührtsein für sich selbst entdecken können. Jedenfalls war er Straßenprediger und er hatte eine unglaubliche Gabe zu reden. Der William war mehr so ein Gemütsmensch. Also Kate die wusste ganz genau, was sie wollte. Die hatte einen eisernen Willen, einen starken Willen, aber auch ein ganz tiefes Gemüt. Und William, der war oft hin und her gerissen, was er machen sollte. Ein bisschen Melancholiker, ganz gerne auch mal schwermütig, aber unglaublich liebenswürdig. Wenn er predigte, die Menschen haben ihn gemocht. Die haben seine Worte von den Lippen abgelesen und haben sich zu Jesus bekehrt, dass es eine wahre Wonne war, weil es kam so authentisch rüber bei ihm. Sie hatten sich kennengelernt und hatten sich verlobt. Und es war relativ nüchtern gewesen. Also man hat gemerkt, da ist eine Zuneigung da und da ist eine geistige Ebene, auf der man sehr gut kommunizieren kann. Auch wenn William ab und zu mal klagte. Also William schrieb an Kates Eltern, sie hat mir eine Standpauke gehalten, von wegen meiner Sturheit und Dummheit. Trotzdem, sie ist ein kostbarer, immer wertvollerer Schatz für mich, trotz der gelegentlichen Kopfwäschen, die sie mir verpasst. So ungefähr können wir uns dieses Verhältnis vorstellen. Und wir sehen mal die Familie Bath, wie sie hier ist. Also der William ist ja mehr so aus dem Urwald entsprungen. Voll zugewachsen, unglaublich väterlich, hier mit 5 Kindern, sie hatten insgesamt 8 Kinder. 8 Kinder, die sie so ganz nebenbei, also sie waren unglaublich aktiv auch, ganz nebenbei aufzogen. Also so ganz nebenbei war es nicht. Also wer Kinder aufzieht, der weiß, was da dranhängt. Aber die Kinder sind groß geworden und man erkennt ja auch daran, ob die Kinder den Weg der Eltern gehen oder nicht gehen, ob es so einigermaßen gepasst hat oder ob es arg daneben lag zwischen Theorie und Praxis. Und die Kinder haben aber gemocht, zum großen Teil gemocht, was die Eltern gemacht haben in ihrem Leben und sind dann auch in der zukünftigen Gemeinde groß geworden und haben da auch wichtige Positionen eingenommen. Die Kate, ihr seht, hat so einen etwas spitzen Mund. Man sieht ihr förmlich dieses Kopfwaschen an, oder? Was sie kann. Nicht? Nee? Ich würde sagen, na, was hast du wieder gemacht, William? So ein bisschen so, na? Vielleicht. Ihr dürft gerne drin lesen und lest, was ihr denkt. 1958 wurde William als Pastor nach Gateshead berufen, so in Mittelengland. Und dort war eine Bethesda-Kapelle, die hatte für 1200 Leute Platz. Und William war ein beliebter Erweckungsprediger. Zwischen 17 und 18 Uhr, da stellte er eine Prozession zusammen, also Menschen, die gleichen Sinnes waren, und sie zogen durch die Straßen singend und mit kurzen Ansprachen. Sicherlich immer in Gefahr, auch mit faulen Eiern beworfen zu werden. Ganz logisch, das blieb nicht aus. Es gab immer Menschen, die hatten das gehasst und hatten sie auch tätlich angegriffen. Sie leiteten Straßenversammlungen und sie drängten Leuten mit Alkoholproblemen zur Abstinenz. Also gerade weil Kate dieses Problem in der Familie hatte, legte sie großen Wert darauf. William war da unentschlossen, er sagte, okay, die Abstinenzbewegung ist groß geworden, auch damals, weil es so viele Alkoholprobleme gab mit den Städtern. Und weil das ein furchtbares Elend für die Familien auch darstellte, dachte man, das kann nicht der Kern auch der Christusbotschaft sein, dass er so bleibt, wie es ist. Und was hilft einem Alkoholkranken? Eigentlich nur die Abstinenz. Das völlige Entsagen von Alkohol. Und da gab es auch damals Diskussionen. Ist man jetzt nur zurückhaltend? Also so wie auch in der Bibel steht, haltet Maß. Ja? Oder sagt man gar nichts? Also trinkt man gar nichts? Dieses wurde auch je nachdem verteidigt. Und die Kate hatte gesehen, als ihr der William einmal schrieb, dass er Magenprobleme machte und selbst das zweite Glas Rotwein nicht half, da leuchteten bei dir alle Alarmlampen und sie schwor ihren Mann auf Abstinenz ein. Also mit all ihrer geistigen Stärke. Weil es ihr so wichtig war, dass ihre Familie nicht darunter zu leiden hatte, dass hier eine Abhängigkeit entstand. Was ist der richtige Weg? Für sie war es der richtige Weg, weil sie in diesem Elend, in dem England steckte, aus diesem Elend heraus wollten. Ein Jahr später wuchs die Gemeinde von 39 Mitgliedern auf 300 Mitglieder innerhalb eines Jahres. Sie hatten also einen gewaltigen Zulauf, sie hatten eine große Resonanz und wie es so kommen musste, wenn man so viel arbeitet und so hart ranrackert und sich konzentriert und einem was so wichtig ist, dann kommen auch Zeiten, da geht es ganz bergab. 1860 hatte William einen Nervenzusammenbruch. Er konnte nicht mehr. Ausgepowert. Wir würden halt vielleicht sagen, Burnout. Keine Ahnung. Sowas in der Richtung. Aber die Gemeinde sollte weitergehen. Und Kate, die sonst immer zurückhaltend war, hatte ja schon ein großes schriftstellerisches Talent. Sie fing zu dieser Zeit an zu predigen. Der Kate war es schon, bevor sie geheiratet haben, ganz wichtig zu betonen, dass Männer und Frauen in der Bibel gleichwertig waren. Und so schrieb sie in der Zeitschrift der New Connection Magazine, also New Connection war diese, also eine Reformgemeinde, in der sie angehörten, und in dem Magazin schrieb sie: Ich möchte unsere Vereinigung vor falschen Vorstellungen zu diesem Thema warnen. Wir sollten den Frauen unter den Bekehrten nicht nur erlauben, ihre neu erweckten Talente zu nutzen, sondern sollten sie ermutigen, diese Fähigkeiten zu trainieren und auszubauen. Wir sollten ihnen ihre Verpflichtung klarmachen, sich im Weinberg des Herrn einzubringen und ihnen vermitteln, dass Verschämtheit und Tradition vor ihm, der sie mit solcher Ehre ausgestattet hat, nicht als Entschuldigung gelten kann. Es waren noch Frauen, die erst am Kreuz und dann am Grab zu ihm gekommen sind. Sie haben also ihre Scham überwunden, um ihm im Angesicht der höhnenden Menge ihre Liebe zu zeigen. Und sie haben mit der Tradition insofern gebrochen, als sie treu bei ihm geblieben sind, als alle ihn im Stich ließen und flohen, selbst die anderen Jünger. Möge die Kirche ihre weiblichen Mitglieder dazu anspornen, diesem Vorbild nachzueifern und alle unangebrachte Zurückhaltung aufzugeben, was die Entwicklung ihrer Fähigkeiten betrifft. Wenn alle Mitglieder, Männer wie Frauen, an die Arbeit gehen und die geistlichen Gaben und Talente einbringen, die Gott ihnen genau dazu verliehen hat, dann wird unser Zion in der ganzen Welt gerühmt und die Menschen werden sich dort sammeln wie die Tauben. Herzlich grüßt C.M. Das schrieb sie in der Zeitung. Und dann war sie eines Tages im Gottesdienst und hörte die Predigt von dem Pastor. Und der Pastor erzählte von der moralischen und intellektuellen Unterlegenheit der Frauen. Und Kate hörte das. Und das ging ihr über die Hutschnur. Und dann schrieb sie einen anonymen Brief an diesen Pastor. Die Frau wird selbst in diesem bevorzugten Land von klein auf so erzogen, dass ihre Kräfte eher gehemmt als gelähmt, als entwickelt und gestärkt werden. Und ihre Fähigkeiten zu geistiger Größe lässt man brach liegen, anstelle sie anzuregen und zu fördern. Selbst dort, wo sie nicht mehr ausdrücklich und bewusst unterdrückt wird, hindern sie machtvolle indirekte Kräfte an ihrer Entfaltung. Was für Anreize hat mir ihr je gegeben, ihr Denken und ihr Urteilsvermögen zu schulen? Welche Sphären standen ihr gegenüber überhaupt offen? Und was für ein Selbstbewusstsein hätte sie schon vor Generationen entwickeln können, wenn sie Zugang zum Tempel der Gelehrsamkeit gehabt oder ihre Fähigkeiten zum praktischen Nutzen hätte einsetzen können? Also sie kritisiert ganz stark ihre Zeit, und das war mutig von ihr, weil es war so eine allgemeine Meinung, wir können uns das heute nicht mehr vorstellen, dass Frauen, Schulen braucht man nicht, Frauen gehören in die Familie, in die Küche. Der Mann ist natürlich Oberhaupt der Familie und die Frau ist Untertan. Und überhaupt hat man Frauen von allem ferngehalten, auf alle Fälle auch von Arbeit in irgendeiner Form. Sie quasi als Haustiere gehalten fast, ja. Also übertrieben gesagt, aber man hat sehr deutlich zu spüren bekommen, dass Frauen Menschen zweiter Klasse waren. Und genau das entdeckte Kate im Evangelium nicht. Natürlich hat sie die Bibel 8-mal gelesen und sie hat sich jede Bibelstelle sorgsam auf der Zunge abgewogen, ob denn da was dran sein könne. Und wenn ihr Interesse habt, auch die Gedanken dieser Frau nachzuvollziehen, sie hat das in einem Pamphlet sehr sorgfältig niedergeschrieben, das hieß Frauen im Dienst oder Frauen predigen, hat sie mit bedeutenden Pastoren dieser Zeit argumentiert, dass es in der Bibel doch darum geht, dass Frauen gleich Männern sind, gleich geachtet, gleich geliebt, gleich erlöst. Und dass dort das Einzige, was gelten kann für sie, ist eine gegenseitige Unterordnung in Liebe. Ich meine, wenn ein Mann es betonen muss, Oberhaupt zu sein, dann ist ja schon mal was faul, oder? Es ist doch so, dass in einer Beziehung doch Mann und Frau Rollen einnehmen, die am besten zu ihnen passen und ihrer Gemeinschaft fördern. Und dass, wenn diese Rollen von einer gegenseitigen Unterordnung wahrgenommen werden, dann ist das was Wunderbares. Dann kann sich jeder entwickeln, jeder kann dahin gehen, wozu Gott ihn geschaffen hat. Und man braucht sich nicht gegenseitig was vorhalten, man braucht nicht rumnörgeln. Sicherlich, Kate hat argumentiert, Kate hat überzeugt, Kate hat Kopf gewaschen, aber sie, der William, der hat das gemocht, durchaus. Also, er fand das nicht immer toll, aber er hat sich auch prima entwickelt. Kate hat ihm gesagt, hat ihm Mut gemacht, sich selbst zu entwickeln, dahin, wo er seine Fähigkeiten am besten ausbauen kann. Das war gut für William. Und es ist so schön, wenn auch wir das erkennen im Evangelium, dass diese gegenseitige Unterordnung das Allerwichtigste ist. Wie wir auch gehört haben, am Dienstag hat es auch, wie heißt er? Thorsten Richter betont, dass es niemanden geben sollte, der sich über andere stellt, sondern dass wir einander dienen und unterordnen. Und das ist Gemeinde Jesu Christi. Und so hat es auch Kate vor Augen gehabt. Sie mochte es nicht, dass Männer einfach über Frauen, Mengen von Frauen urteilten und sie einfach fernhalten von Dingen, in denen sie sich hätten entwickeln können und der Gesellschaft dienen könnten. Ja, die Kate war schon eine Kämpferin. ...1860, aufgrund des Nervenzusammenbruchs von William, kam Kate in den Predigtdienst rein. Kate erlebte in dieser Zeit, wie völlige Heiligung sein kann. Was ist völlige Heiligung? Was meint ihr? Völlige Heiligung. Das klingt sehr, sehr, sehr fromm, oder? Sehr abgehoben, unwirklich, völlige Heiligung. Es ist ja diese Heiligungsbewegung, die in dieser Zeit ganz groß war, dass es nicht nur gilt, Erlösung zu empfangen, sondern auch Erlösung zu leben. Völlige Heiligung war nach John Wesley das Erfüllen des Doppelgebotes der Liebe. Mehr nicht. Das klingt doch gar nicht schlecht, oder? Nicht ganz so anstrengend, kein Zwang. Es ist eher das Herz, welches aufgeht, welches sich öffnet, welches diese Blockierungen löst, die man anderen gegenüber hat, welches immer wieder einen neuen Anfang wagt, immer wieder verzeiht, immer wieder demütig wird. Das klingt doch machbar. Das klingt gut. Und sie hat es für sich entdeckt. 1861 sind die beiden aus der New Connection ausgetreten. War nicht reformmäßig genug. Naja, es war nicht einfach. Kate als Predigerin, das mochten auch in der New Connection nicht viele. Aber Kate wurde gemocht. Sie wurden auch von bestimmten Leuten eingeladen, gerade weil sie Kate hören wollten. Nicht, weil sie eine Frau war, sondern weil sie eine Botschaft hatte, die ankam. Und 1862, sie zogen dann nach London, in London East. Das ist so ein berühmtes, berüchtigtes Viertel gewesen, so ein Arbeiterviertel. Also da muss es ziemlich drunter und drüber gegangen sein. Da schrieb sie: Catherine führte speziell für Frauen Versammlungen ein. Und das wurde ein festes Merkmal ihrer erwecklichen Arbeit. Catherine behandelte Themen wie Mode, Kindererziehung und Berufung von Frauen zur Verkündigung und die Adoption von Kindern. Es wird ein Glückstag für England sein, rief sie bei einem dieser Frauentreffen aus, wenn fromme Ladies ihre Sympathien für Pudel und Terrier übertragen und sich verwahrlosten und hungernden Kindern zuwenden. Merkt ihr diese Pointen, die sie setzen kann? Wie sie den Leuten ein wahres Bild vor Augen führen kann? Wenn sie vor reichen Leuten predigte, sie nahm kein Blatt vor den Mund. Sie geißelte ihre Falschheit, ihre das, was nicht richtig war in ihrem Leben. Und wisst ihr, die reichen Leute, sie mochten sie dafür. Endlich mal jemand, der sagt, was nicht stimmt. Jedenfalls arbeiteten sie im London East End und William ging durch die Straßen mit seinem aufmerksamen Blick, mit seinem aufnehmenden Wesen. Und dann schrieb er, als ich diese Massen armer Menschen sah, die meisten offensichtlich gottlos und hoffnungslos, und erlebte, wie bereitwillig sie mir zuhörten, von der Straßenversammlung ins Zelt folgten und in vielen Fällen meine Einladung annahmen, an Ort und Stelle zu den Füßen des Erlösers niederzuknien, da fiel ihnen mein Herz zu. Ich ging zurück in unser Haus und sagte zu meiner Frau, Kate, ich habe meine Berufung gefunden. Das sind die Menschen, deren Erlösung mir all die Jahre über am Herzen lag. Als ich heute Abend an den Türen der Trinkhallen und der Kneipen vorüberging, klang mir eine Stimme im Ohr. Wo sonst wirst du solche Heiden finden wie hier? Und wo ist deine Arbeit nötiger als hier? Da habe ich in meiner Seele mich und dich und die Kinder diesem großen Werk geweiht. Dieses Volk soll unser Volk sein. Und unser Gott soll ihr Gott sein. Merkt ihr diese unglaublich kraftvollen Sätze? Diese Entschlossenheit, diese Konsequenz, diese Strategie, die auch hier das Leben von William genauso von der Kate durchzieht. Kompromisslos, geradlinig. Die Zeitung Chatham News schrieb über Kate. Mrs. Bass verfügte über bemerkenswerte Fähigkeiten als Predigerin. Mit angenehmer Stimme, maßvoll in allen Tonlagen, jetzt familiär, dann wieder verbindlich, kann sie sich zur Höhe eines großartigen Gedankens aufschwingen und mit der Leidenschaft und Kraft, die ihre Zuhörer packt. Ihr Auftreten ist bescheiden. Aber ihre Blicke, ihre Worte, ihre Aktionen sind bezwingend. Sie versteht es, die Gebärde dem Wort und das Wort der Gebärde anzupassen. Dabei gibt es keine hohlen Phrasen, nichts, was den guten Geschmack beleidigt, aber viel, was die Aufmerksamkeit fesselt. Die Sache ist wichtig, der Stil großartig. Und so gründeten sie die East London Christian Mission, wie auch immer gesprochen. Später, als sich diese Mission erweiterte, hieß sie ja nur noch Christian Mission. Und zu dieser Mission gehörten ganz wichtig Trinkerrettungsgesellschaften. Es gehörte eine Sparkasse, es gehörten Schulklassen dazu, es gehörte eine Suppenküche, Besuchsdienste und eine Zeitschrift. Und das alles, um den Menschen zu dienen, die offensichtlich verloren waren, die Verlierer der Gesellschaft. 1874 hatte die Mission schon 31 Stationen. Sie wuchs und sollte weiter wachsen. Und so kamen sie zusammen. Es waren ungefähr 10 Leute, die im Hintergrund standen und diese Mission, das waren auch Leute, die durchaus wohlhabend waren, die auch also finanziell die Mission tragen konnten. Die kamen zusammen und überlegten, wie können wir diese Mission weiterführen, sodass sie noch schlagkräftiger, noch besser wird. Und William hatte manchmal Bauchschmerzen mit solchen demokratischen Strukturen. Also nicht, dass er es nicht mochte, sondern weil manchmal das so schnell zerredet wird und vielleicht auch die Konzentration auf das Wesentliche hin und wieder verloren geht. Und so dachte er sich, zumindest in dieser christlichen Mission müssen wir etwas straffer arbeiten. Und wer mit uns gemeinsam etwas straffer arbeiten will, ist herzlich eingeladen. Er kann sich aber auch gerne anderen Bewegungen anschließen. Wir werden ihn nicht verteufeln, wir werden ihn nicht böse finden. Aber wenn er zu uns kommt, dann wollen wir etwas straffer geführt werden. Und so entwickelte sich dann diese Mission hin. 1877 sagten sie, wir wollen ein bisschen eine militärische Struktur haben. So mit einem Oberbefehlshaber, mit einem General und darunter dann untergeordnet in Hierarchien, die darunter folgen. Also eine Art Autokratie. Nun kann man das kritisch sehen, aber wenn ein Mensch oder wenn ein Ehepaar eine Vision hat, und die Kate hat maßgeblichen Einfluss daran gehabt auch, dann ist es gut, dass diese Vision auch möglichst unbeeinflusst durchdringen kann. Und so überlegten sie sich, Mensch, wie kann denn unsere Armee heißen? Wie heißt denn unsere Armee? Sie heißt Voluntary Army, also Freiwilligen Armee. Nee, es ist zwar schön, aber nee, wir sind doch genötigt. Wir können doch gar nicht anders, als das Evangelium die Erlösung zu bringen. Freiwillig klingt zu freiwillig. Also nennen wir sie Salvation Army, die Erlösungsarmee oder auf Deutsch auch die Heilsarmee. Und das fanden sie gut. Wir sind die Heilsarmee. Anfangs war die Heilsarmee nur ein Beiname zur christlichen Mission. Also christliche Mission, Heilsarmee. Später wurde sie immer mehr der Eigenname. Und es folgten dann die Aufstellung von Ämtern. Das ging dann so ganz militärisch runter. Es wurden Uniformen geschaffen, Flaggen wurden gestaltet, Blaskapellen wurden gegründet. Es wurden in den Straßen Märsche gespielt. Und was aber die Heilsarmee ganz grundlegend von einer Verteidigungsarmee oder was weiß ich auch immer unterscheidet, ist, dass in ihr größtenteils Frauen dienten. Das war für die Frauen der damaligen Zeit eine große Chance. In der Heilsarmee konnten sie sogar einen Beruf, eine Arbeit bekommen, in der sie besser bezahlt wurden als in der Wirtschaft. Das war Kate. Da lagen die Frauen so am Herzen. Sie sah die Frauen, wie sie in Häusern lebten, um den reichen Herren zu dienen mit ihrem Körper. Und sie war schier verzweifelt dazu. Und sie gründete auch Gesellschaften für gefallene Frauen, um sie herauszuholen, um sie zu retten aus diesem Elend. Und deswegen diente diese Heilsarmee auch dazu, diesen Menschen eine Heimat zu geben, dass sie sich wieder entwickeln konnten, dass sie das, was in ihrem Herzen war, wieder groß werden lassen konnten. Eines der interessantesten Phänomene der Heilsarmee waren die Halleluja-Mädels. Junge Menschen, junge Frauen, von der Botschaft von Christus ergriffen, so ähnlich wie Kate mit 16. Sie gingen auf die Straßen und hatten durch ihr, durch ihren Charme, durch ihre von den Augen abzulesende Erlösung und ihrem Halleluja auf den Lippen, Kurzbotschaften predigend, hatten sie die Menschen für sich gewonnen. Die Männer dachten, was ist das? Sie waren fasziniert. Das waren nicht die Mädels in den Bordellen, das waren nicht die Frauen zu Hause unterdrückt, das waren Menschen, junge Frauen, die aufgeblüht waren, die so waren, wie Gott, der Herr, sie erschaffen hatte, in einer Schönheit, die sie nicht kannten. Und die hatten eine Anziehungskraft. Es war großartig. Diese Halleluja-Mädels gingen vorweg, aber sie waren nur quasi der offensichtliche Teil dieser Arbeit. Ganz viele Frauen waren im Hintergrund, hatten Hilfsdienste, leisteten an den Bedürftigen Hilfen, aufopferungsvoll, hatten ihre Freude daran und dienten so Gott. Und die Folge war, dass die Heilsarmee explosionsartig wuchs. Explosionsartig. In den USA wurden Stationen der Heilsarmee gegründet, in Australien, in Kanada, Von 1884 bis 1885, innerhalb eines Jahres, wuchs die Heilsarmee von 900 auf 1300 Korps, also Gemeinden. Das war exponentielles Wachstum. Und Kate hatte den Auftrag an die Christenheit formuliert, dass es die Erlösung nicht nur die Seele des Einzelnen, sondern die ganze gefallene Schöpfung umfasste. Die Nachfolger Jesu seien berufen, Frieden, Reinheit, Mitgefühl, Wohltätigkeit, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit zu verbreiten. Alles Dinge, die stets eine wahrhafte Erweckung begleiten. Und wo diese Merkmale ausbleiben, handelt es sich um ein falsches Christentum. An den Früchten wird man das erkennen. Und wenn das nicht wahr ist, dann vergessen Sie es. Wenn es aber wahr ist, dann handeln Sie dementsprechend. Das war Geld. 1888 erkrankte sie an Brustkrebs, an dem sie 2 Jahre später sterben sollte. Die Anteilnahme bei dieser Beerdigung war unbeschreiblich. Bei der Prozession durch die Straßen Londons, die, glaube ich, über mehrere Meilen ging, durften maximal 1000 Leute teilnehmen. Das waren alles Offiziere der Heilsarmee. Den Friedhof durften maximal 10.000 Leute betreten, polizeilich verordnet. Insgesamt haben sich über 36.000 Menschen in London eingefunden, um von dieser bemerkenswerten Frau Abschied zu nehmen. Ihr selbst war das sowas von egal. Es wäre überhaupt nicht wichtig gewesen, es ist auch nicht unbedingt erstrebenswert, sich seine eigene Beerdigung so vorstellen zu wollen. Aber da sieht man, was sie bewegt hat, wie sie die Welt verändert hat in der Kraft des Evangeliums. Manches vielleicht auch heute noch umstritten. Aber die Heilsarmee gibt es heute noch und sie tut heute noch, ganz in der Nähe in Naumburg, in der Heimatstadt meiner Eltern in Guben, ihren Dienst. Ihren Dienst an den Menschen, an den Verlierern der Gesellschaft. Und das ist eine gute Arbeit. Und 4 Monate vor ihrem Tod hielt sie ihre letzte Predigt im City Temple London vor vielen Leuten, sichtlich geschwächt, raffte sie sich auf, noch einmal in der Länge ihrer gewohnten Predigtzeit von mindestens 1 Stunde dem Volk zu predigen. Und ein Teil davon gebe ich euch so ganz zum Schluss mit, als Vermächtnis. Kein anderer Punkt hat der Heilsarmee mehr Kritik eingetragen als dieser eine Punkt in ihrer Theologie. Sie bekennt nämlich einen Heiland, der nicht nur vergibt, sondern er vergibt völlig. Und in den Herzen derer, die wahrhaft Buße tun und aufrichtig an ihn glauben, bewirkt er durch den Heiligen Geist einen Sinn dieser völligen Vergebung. Er tilgt nicht nur ihre vergangenen Sünden, sondern er hat die Macht, sie von der Sünde fernzuhalten. Und wenn sie ihm vertrauen, dann wird er sie befähigen, ihr Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit zu führen, seinen Befehlen zu gehorchen und jenes innere Gesetz zu befolgen, von dem wir gerade gehört haben. Das Gesetz Christi, das höchste aller Gebote, in dem alle anderen erfüllt sind. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst.